Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jaising.
Die Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben ja vor 2 Wochen das Trinitatisfest gehabt, davor Pfingsten gefeiert. Und die Sache mit dem Heiligen Geist ist trotzdem immer irgendwie schwierig. Also irgendwie finden selbst Christen nicht so einen richtigen Zugang dazu. Dann denken manche, naja, wenn ich dann in so einer charismatischen oder pfingstlichen Gemeinde wäre, ja, da würde das dann mit dem Heiligen Geist so ganz richtig sein. Aber alle anderen können irgendwie nicht so richtig was damit anfangen. Die Bevölkerung schon gar nicht. Und ich möchte mich heute mal an der Frage versuchen, warum ist das eigentlich so? Und das hat nach meiner Überzeugung, aber wir werden gleich den Bibeltext anschauen, 2 Seiten. Und die eine hat sehr wohl was mit dem Heiligen Geist selber zu tun. Warum der eigentlich uns so nicht so nahe ist, ne? Zum Vater beten, Jesus, der gute Hirte. Aber der Geist, das ist irgendwie so wolkig, so irgendwie nicht so richtig zu greifen. Aber wir wollen in einem zweiten Schritt auch sehen, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen uns wirkliche Tröster sind. Und dass das, was Jesus zugesagt hat, tatsächlich er durch den Geist tut. Ich lese aus dem Johannesevangelium, aus dem 16. Kapitel, von Vers 7 an. 16. Kapitel im Johannesevangelium, von Vers 7 an. Habe ich den Bibeltext habe ich nicht, sondern so ein Bild, wenn ihr genau hinschaut, da seht ihr da Vater, also bildhaft dargestellt, Vater, Heiliger Geist als Bild der Taube und Jesus, den Sohn, bei der Taufe. Aber ich lese den Text, Johannes 16 von Vers 7 an. Jesus spricht: Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und was kommen wird, wird er euch kundtun. Er wird mich verherrlichen. Denn aus dem Meinen wird er empfangen und euch kundtun. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er aus dem Meinen empfängt und euch kundtun wird. Wenn wir uns dem Heiligen Geist nähern wollen und ein wenig verstehen, was sein Dienst und sein Wirken ist, dann können wir das im Grunde genommen nicht anders machen, als dass wir uns zugleich mit der Dreieinigkeit Gottes beschäftigen. Nun ist das auch mit der Dreieinigkeit schon wieder so ein Problem, weil, ich meine, das Wort kommt gar nicht in der Bibel vor. Die Zeugen Jehovas sagen uns, das habt ihr erfunden. Muslime sagen uns, das ist eine Gotteslästerung, sowas überhaupt zu sagen. Ihr glaubt an 3 Götter. Der wahre Gott hat doch keinen Sohn. Aber die Christen, die diese Lehre von der Dreieinigkeit formuliert haben, die haben im Grunde genommen nichts anderes gemacht, als dass sie das, was sie gelesen haben, zum Beispiel in dem Abschnitt, den wir jetzt hier vor uns haben, versucht haben zu verstehen und irgendwie in eine Lehre zu fassen und zu sagen, so ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da mussten sie irgendwie sagen, zuerst mal galt das nur für Vater und Sohn. Der Heilige Geist ist dann erst 100 Jahre später dazugekommen, also jetzt in der Geschichte des Mühens um diese Frage. Da haben sie gesagt, also Vater und Sohn, die sind doch eins. Und doch sind sie eigene Persönlichkeit. Sie sind jemand und doch gehören sie zusammen. Wir glauben nur an einen Gott, aber wir glauben an Vater und Sohn. Und im Weiteren Überlegen kam dazu, eigentlich gehört der Heilige Geist auch dazu. Nun, wenn man das verstehen oder sich dem zumindest nähern will, dann kommt man, wie gesagt, an dieser Lehre von der Dreieinigkeit nicht vorbei. Ich kann die und will die jetzt auch hier nicht ganz entfalten, aber ich will mal nur darauf hinweisen, wie wichtig dieser Glaube von dem einen Gott in drei Personen für uns ist. Ganz einfach können wir sagen, wenn wir uns fragen, kann Gott Liebe sein, kann er lieben? Dann kann Gott eigentlich nur lieben, wenn er jemanden hat, den er lieben kann. Wenn Gott vor der Schöpfung in Ewigkeit nur ganz für sich alleine war, dann hätte er nur sich selber lieben können. Es hätte so etwas wie Liebe gar nicht geben können. Um zu lieben, hätte Gott erstmal sich jemanden schaffen müssen, den er lieben kann. Heute ist das, hat man manchmal den Eindruck so, nach dem Motto, okay, ich möchte gern ein Kind haben, damit ich jemanden habe, den ich lieben kann. Sowas wäre dann auch für Gott notwendig gewesen. Ne? Aber die Heilige Schrift macht deutlich, Gott ist selber in seiner Person Liebe. Aber das kann er nur sein, weil er schon immer seinen Sohn und den Geist lieben konnte und umgekehrt auch. Die konnten Liebe untereinander leben. Aber das geht, wie gesagt, nur, Gott ist ein Gott, der redet. Ja, also das gehört zu seinem Wesen. Gott schweigt nicht, er redet. Darauf legt die Bibel Wert. Aber konnte Gott erst anfangen zu reden, als er die Schöpfung geschaffen hat? Oder konnte er schon immer zwischen Vater und dem Heiligen Geist, konnte es da schon immer einen Austausch geben? Oder hat sich Gott gelangweilt und hat gesagt, ich kann ja nur in die Luft reden, da ist ja nichts. Ich muss mal irgendwas schaffen, irgendjemand, der mir zuhört. Ja? Ich kaufe mir einen Hund, der hört mir wenigstens zu. Nein, wir glauben an einen Gott, der tatsächlich eben das schon in sich trägt. Nämlich, man würde jetzt sagen, die Kommunikation. Der selber einer ist, der redet und auch hört. Und der nicht, ich sag mal, im übertragenen Sinne taubstumm war, bevor er die Welt geschaffen hat. Das hatte er schon immer in seinem Wesen. Und deswegen gehört das auch zu seinem Wesen, dass er einer ist, der redet und einer ist, der auf unser Gebet hört. Aber jetzt zu dem Heiligen Geist und zu dem Verhältnis von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da beobachten wir etwas, was uns für das Verhältnis dieser drei Personen erstmal ein bisschen schwierig aufstößt. Nämlich, wir beobachten etwas, dass die Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass es innerhalb der Dreieinigkeit eine Unterordnung gibt. Das ist nun was ganz Schwieriges. Das erlebe ich immer, wenn ich Traupredigten halte und wenn ich dann diesen Text da lese aus dem Epheserbrief, wo sich die Frau dem Mann unterordnen soll. Also wenn ich irgendwie Ärger nach einer Hochzeitspredigt haben möchte, dann muss ich nur das reden. Da kommen auf jeden Fall ein paar Leute auf mich zu und sagen mir, ach, das ist doch alles altmodisch und das gehört abgeschafft. Und Unterordnung ist was ist irgendwie für uns relativ schwierig, nicht nur da, sondern an vielen anderen Stellen auch. Aber in Gott ist offensichtlich Unterordnung etwas, was zum Wesen Gottes dazugehört. Wir beobachten das an Jesus Christus. Der sagt selber von sich, auch im Johannesevangelium, ja, ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Ich mache nichts, was mir selber einfällt, ich mache nur das, was er will. Er sagt sogar einmal, ich rede kein Wort, außer das, was der Vater will. Bin dem Vater gehorsam. Für die Zeugen Jehovas hat das dazu geführt, dass sie gesagt haben, dann kann Jesus nicht Gott sein. Also, sie sind zwar im Laufe der letzten Jahrzehnte, ist zwar Jesus, ich sag mal, immer ein bisschen weiter aufgestiegen bei den Zeugen Jehovas, aber ich sag mal so, ganz hat er es nicht geschafft, weil das mit der Unterordnung, das klappt einfach nicht, ja? Wenn Jesus sich unterordnet, dann muss er irgendwie ein Gott niedriger Ordnung sein, wenn schon. Und deswegen ist er am besten dann so eine Art höchster Engel oder ich weiß nicht was. Aber das, was uns so seltsam erscheint, das ist offensichtlich bei Vater und Sohn etwas Normales. Übrigens, der Vater antwortet ja dann dem Sohn, ja, und legt ihm alles zu Füßen und lässt ihn auf dem Thron zur Rechten Gottes sitzen. Also Gott sagt, dann überlasse ich dir alles. Ne? Die Rechte Gottes, das ist die Regierung Gottes. Wer regiert? Gott regiert im Himmel, aber er hat alles Jesus überlassen. Jesus ist der Bestimmer. Wer ist der Richter? Gott ist der Richter. Aber wem hat er alles Gericht übergeben? Jesus. Wir sehen hier etwas von dem Verhältnis, was erstaunlich ist. Und jetzt kommen wir zum Heiligen Geist. Und wir sehen hier in unserem Abschnitt, dass das mit dem Heiligen Geist nochmal sozusagen eine Stufe darunter ist. Ja? Der Heilige Geist ordnet sich Jesus unter. Und jetzt könnte man denken, ne, der General, der Offizier, ja okay, dann ist der Heilige Geist noch der einfache Fußsoldat. Ne? Man könnte sich so eine Art Hierarchie denken. Aber tatsächlich ist das nicht Hierarchie, sondern das ist eine dienende Unterordnung. Denn wenn Jesus hier sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er euch in die Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Dann macht Jesus damit doch zugleich deutlich, der Heilige Geist könnte aus dem reden, aus sich selber. Er könnte ein eigenes Thema anschlagen, aber er hat sich entschieden, das nicht zu machen. Er glaubt, dass er trotzdem Person ist, jemand ist, einen eigenen Charakter hat, selbst wenn er nur das redet, nämlich nur den groß macht, den er groß machen soll, Jesus. So beschreibt Jesus dann die Aufgabe des Heiligen Geistes. Was macht er? Er kommt und redet in der Welt und überführt die Welt und deckt auf. Er redet darüber, was Sünde ist, was Gerechtigkeit und was Gericht ist. Das ist sein Thema. Aber wenn wir uns das Thema genau anschauen, dann sehen wir, ja, der Heilige Geist redet ja gar nicht von sich, der redet dauernd nur von Jesus. Was ist Sünde, sagt der Heilige Geist? Dass sie nicht an Jesus glauben. Er sagt nicht, die eigentliche Sünde ist, dass ihr nicht an mich, den Heiligen Geist, glaubt und dass ihr nicht zum Heiligen Geist betet, sondern die Sünde und was die wahre Sünde ist, das entscheidet sich an Jesus. Übrigens auch nicht daran, letztlich, ob wir irgendwelche moralischen Sünden begehen. Bitte versteht mich nicht falsch. Natürlich sind die moralischen Sünden auch ein Ausdruck unserer Sündhaftigkeit. Aber die können alle vergeben werden. Alle. Die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist, nicht an Jesus zu glauben. Weil zur Vergebung braucht man ja den Glauben an Jesus. Wenn man also nicht glaubt, diese Sünde kann nicht vergeben werden. Alles kann vergeben werden. Und deswegen sagt Jesus, nur nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Da fragen sich viele, was ist denn die Sünde gegen den Heiligen Geist? Nun, das ist eigentlich genau genommen, dass wir das Thema des Heiligen Geistes ablehnen. Und was ist das Thema des Heiligen Geistes? Er redet von Jesus. Und er redet davon, wie Jesus uns gerettet hat. Wie die eigentliche Sünde ist, Jesus abzulehnen. Was ist die Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit ist, dass Jesus sagt, dass ich zum Vater gehe. Was soll das bedeuten? Warum ist die Himmelfahrt die Gerechtigkeit, könnte man fragen. Nun, die Sache hängt so zusammen. Jesus hat hier auf der Erde einen Auftrag gehabt. Den hat er von Gott bekommen. Was war sein Auftrag? Alle Leute gesund machen. Corona besiegen. Eine Welt schaffen, wo Milch und Honig fließt, wo keiner mehr arbeiten muss und die gebratenen Tauben uns alle in den Mund fliegen. Hätte Jesus das machen können? Ja, selbstverständlich. Kleinigkeit, ja? Hat ja auch aus so ein paar Broten da mal eben kurz 5000 gespeist. Und ich gehe davon aus, dass die Brote so gut geschmeckt haben wie der Wein, den er aus Wasser gemacht hat. Also es war sicherlich erste Qualität. Ich glaube nicht, dass Jesus irgendwas Schlechtes angeboten hat. Also super Sache, hätte er alles machen können. Aber sein eigentlicher Auftrag war ein anderer. Nämlich für unsere Schuld zu sterben, uns zu retten für die Ewigkeit, uns mit Gott zu verbinden. Und diesen Auftrag hat er erfüllt. Und er ist in den Himmel gegangen, Gott hat ihn aufgenommen und hat erwiesen, er ist gerecht. Nun, genauso redet der Heilige Geist vom Gericht und sagt, gerichtet ist der Fürst der Welt, nicht Jesus. Jesus ist zwar am Kreuz gestorben, aber das war nicht als Strafe für seine Sünde, sondern als Strafe für unsere Sünde. Wovon also redet der Heilige Geist? Er redet von Jesus und ordnet sich ganz unter. Deswegen auch die vielen Bilder, die so wirken, als ob der Heilige Geist gar nichts zu sagen hätte. Er hat was zu sagen, aber eben von Jesus. Er ist ausgegossen, wir werden erfüllt, er weht wie der Wind, er ist wie Feuer, wie Öl, wie Wein. Aber der entscheidende Punkt bei all dem ist, dass der Heilige Geist deswegen für uns so schwierig fassbar ist, weil er sich unterordnet. Weil er darauf verzichtet, dass wir zu ihm beten. Wir beten zu Gott und zu Jesus. Wir beten nicht zum Heiligen Geist. Wir könnten zum Heiligen Geist beten. Der ist genauso Person Gottes. Aber der Heilige Geist selber verzichtet darauf. Wie geht man damit jetzt eigentlich um, mit dieser Situation? Es hat verschiedene Möglichkeiten gegeben. Also die Christen hatten Schwierigkeiten damit, mit dieser Position der Unterordnung. Deswegen haben einige gedacht, wir wollen dem Heiligen Geist auf die Sprünge helfen. Das tut uns richtig leid, ja? Dass der das fünfte Rad am Wagen, also der kommt gar nicht richtig zur Geltung. Den müssen wir jetzt mal zur Geltung bringen. Da haben einige gesagt, naja, es gab das Zeitalter des Vaters, des Sohnes, jetzt kommt das Zeitalter des Geistes. Das war der Anfang der Pfingstbewegung, Mitte des 19. Jahrhunderts, die bis heute über die ganze Welt gezogen ist. Man hat gesagt, wir müssen dem Heiligen Geist mehr Raum geben. Will der Heilige Geist das? Ich kann das in der Heiligen Schrift nicht erkennen. Und ich glaube, wenn der Mensch Gott auf die Sprünge helfen will, das kann nicht gut gehen. Warum eigentlich ist diese Sache so ein Riesenproblem? Das hängt mit dem zusammen, was die Sünde des Menschen ist. Was ist nämlich die Sünde des Menschen? Der Mensch will sein wie Gott. Wir wollen sein wie Gott. Der Heilige Geist will sich dem Vater und dem Sohn ganz unterordnen. Der Mensch möchte in allem sein wie Gott. Er möchte es besser wissen als Gott. Er will die Dinge bestimmen. Er will sie in der Hand haben. Er will letztlich Gott zu seinem Helferlein machen. Ich habe manchmal gesagt, am liebsten hätten wir so einen Gott wie ein Taschenmesser. Ne? Wenn man es braucht, ne, aufklappen und dann ist er da und dann kann er uns helfen. Und wenn man ihn gerade meint, nicht zu brauchen, dann kann man zusammenklappen, einstecken und dann ist gut. Kein Problem. Also, so ist Gott nicht. Und der Heilige Geist hat seinen Platz und sein Wirken. Und es ist gut, sagt Jesus, dass ich gehe und dass er jetzt gekommen ist. Er ist ein Geschenk für uns. Aber er führt uns zum Glauben. Und zum Glauben gehört was ganz Wesentliches, nämlich, dass wir etwas vom Charakter des Heiligen Geistes lernen. Und das ist etwas, was uns sehr schwer fällt. Das nennt sich nämlich Unterordnung. Der Heilige Geist führt uns dazu und will uns dazu führen, dass wir auf den Sohn hören, dass wir uns selbst verlieren. Denn Glauben heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen, nicht sein Leben in seinem Leben groß rauskommen zu wollen, sondern zu sagen, ich ordne mich ganz diesem Gott und seinem Weg unter. Und ich vertraue darauf, dass ich nicht zu kurz kommen werde bei ihm. Zum Prinzip des Glaubens gehört tatsächlich auch Unterordnung. Da führt der Heilige Geist uns hin. Wohin führt uns nämlich der Heilige Geist? Dazu, dass er unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Ich habe jetzt kürzlich ein kluges Buch gelesen. Da heißt es, ja, Gott habe dafür gesorgt, dass wir auf Augenhöhe mit ihm sind. Damit niemand das Gefühl hat, wenn er Gottes Hilfe annimmt, dass Gott der große Helfer ist und wir sind nur die kleinen Hilfsempfänger. Es muss alles auf Augenhöhe sein. Dann denke ich, habe ich eine andere Bibel gelesen? Wo ist das Problem? Warum darf Gott nicht Gott sein? Warum kann ich nicht der sein, der seine Hilfe annimmt? Und eben, ich bin sein Kind, er ist der Vater. Und dieses Verhältnis Kind-Vater ist an sich auch klar. Ist das irgendwas Schlimmes? Kommen wir da zu kurz? Sind wir zu wenig? Der Heilige Geist will uns lehren. Nein, das ist nicht so. Im Gegenteil. Wir werden richtig reich. Wir kommen sogar ganz groß raus, wenn wir ganz klein werden. Wer will der Größte sein? Jesus sagt, der sei aller Diener. Also achte einer den anderen höher als sich selbst. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und so weiter und so weiter. Das ist das, was Christenleben heißt. Das passt nicht in unsere Zeit, nicht in unser Denken, das ist vollkommen klar. Und deswegen, glaube ich auch, fällt uns die Sache mit dem Heiligen Geist irgendwie schwer, weil eigentlich macht er was, was uns gar nicht so richtig passt. Aber es wäre so gut für uns, wenn wir uns vom Heiligen Geist in diese Wahrheit leiten lassen würden. Das würde nämlich heißen, dass wir uns ganz dem Herrn Jesus Christus anvertrauen, dass wir bereit sind, unser Leben zu verlieren, um seinetwillen unser Kreuz auf uns nehmen und ihn wirklich lieben und ehren. Amen.